Danke, Jesus, für diesen wundervollen Abend. Danke, dass wir jetzt hier sein dürfen. Danke, dass wir ja, gerne hier sind, hoffentlich. Und ich bete Gott, dass du uns begegnest. Jetzt in der Predigt, Gott, wenn wir dein Wort anschauen, wenn wir hören, wenn wir die Texte anschauen. Gott, ich bete, dass dein Geist uns da berührt, dass er uns abholt, dass wir verstehen, wer du bist. Und dass du jeden einzelnen Gott heute hier siehst, das weiß ich. Und dass du das Beste für jeden einzelnen willst, das weiß ich auch. Und ich bete, dass wir offen sind, dass wir bereit sind, dass wir jetzt mal uns fokussieren, dass wir nicht an den Geburtstag denken, sondern dass wir uns jetzt hier, Gott, wirklich ja, fokussieren können auf dich. Danke für die Zeit, die wir haben. Amen. Amen. Wir starten jetzt heute eine neue Predigtreihe. Die wird auch ein bisschen länger gehen. Das heißt, heute mein Anfang, dann nächste Woche ist Timo dran mit einem guten Thema. Dann ist der Reason und dann haben wir nochmal, ich glaube nochmal drei Sessions, also so fünf Teile. Ne? Über das Thema Basics des Glaubens, okay. Darum geht's. Und jetzt nicht sagen, sondern weil die Basics des Glaubens sind extrem grundlegend. für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir drüber sprechen, okay? Und heute ist, glaube ich, ein Thema, wo du denkst, okay, das habe ich schon im christlichen Kontext gehört, aber vielleicht noch gar nicht so in der Ausführlichkeit oder auch in der Tiefe, wie auch immer. Deswegen ist es heute wichtig, schnapp dir gerne deine Note-App, dein Notizbuch oder so und mach dir heute Notizen, weil das wird, das, glaube ich, das wird wertvoll sein, dass du heute Notizen machst. Weil, wie gesagt, ich werde heute nicht viel irgendwie, es wird eher ein Teaching sein, genau. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich mal das Wort Dreieinigkeit gehört. Okay? Der Dreieine-Gott. Okay, vielleicht bist du hier und denkst so, ja, ich kenne das Wort, ich weiß, was dahinter steckt, ich habe auch irgendwie schon so eine Definition. Und hinter der Dreieinigkeit steht ja eher die Frage, wer ist Gott? Okay? Und die Frage, wer ist Gott, die kann man natürlich von vielen Seiten betrachten, das heißt, man kann auch eine ganz andere Predigt halten. Aber ich möchte heute einen Schwerpunkt legen auf die Dreieinigkeit, weil es ganz, ganz wichtig ist für so ein grundlegendes Ding für unseren Glauben, ja, dass wir das verstehen. Weil wir glauben an den dreieinigen Gott hier in der Kirche, hier in der Jugend. Und wenn du denkst, was? Das wusste ich gar nicht. Da ist die Tür, okay? nein, du darfst gerne hier zu bleiben. Es gibt ein gutes Buch, das heißt Delighting in the Trinity von Michael Reeves. Und ich möchte einen Satz, und zwar jetzt von diesem Buch vorlesen am Anfang. Und er sagt, die Dreieinigkeit zu kennen, heißt Gott zu kennen. Einen ewigen und persönlichen Gott von unendlicher Schönheit, Interesse und Faszination. Die Dreieinigkeit ist ein Gott, den wir kennen und immer besser kennenlernen können. Und ich möchte einfach eine Einleitung machen. Das Wort Dreieinigkeit oder Trinität, ja, man findet das Wort auch als Trinität, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit gibt es auch als Wort. Finden wir in der Bibel nicht. Das Wort steht nirgendwo in der Bibel. Ja. Aber die Wahrheit darüber, oder die Wahrheit der Dreieinigkeit finden wir in der ganzen Bibel. Und da möchte ich mit euch heute einsteigen. Es gibt in der Theologie, also Theologie heißt Lehre über Gott, also Gotteslehre, über Gott mehr verstehen und kennenlernen. Da gibt es das eine Wort systematische Theologie. Systematische Theologie heißt, dass man die Frage stellt, was sagt die ganze Bibel über ein bestimmtes Thema? Du kannst sagen, okay, das Thema Gnade zum Beispiel, ja, Gnade, da gibt es jetzt nicht nur ein Buch, was über Gnade redet, sondern die ganze Bibel redet über Gnade. Und die systematische Theologie sagt, okay, lass uns mal alles anschauen und gucken, was sagt die Bibel über Gnade. Und das mal systematisch, von vorne bis hinten. Und so ist es auch für dieses Thema die Dreieinigkeit. Da müssen wir auch die Bibel anschauen als Gesamtes und dann daraus die Lehre bilden. Und dieses Thema wird dein und mein Verstand immer wieder herausfordern, weil wir das nicht ganz greifen können. Und das ist auch gut so, okay? Jesus fasst es in dem wichtigsten Gebot zusammen. Er sagt Matthäus 22, 37, ja, aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also der Verstand soll uns auch immer wieder, soll auch mal wieder gestretched werden, soll auch mal wieder gefüttert werden, soll auch Gott verstehen. Und das sagt Jesus hier. Genau. Es hat mal jemand gesagt, die Lehre von der Dreieinigkeit sei die wichtigste christliche Lehre, über die die meisten Menschen nie nachdenken. Okay, wann hast du das letzte Mal dein Bett gelegt und über die Dreieinigkeit nachgedacht? Wahrscheinlich. Vielleicht noch nie, ne? Ich hab's im Bett auch noch nicht gemacht. Ich muss sagen, nee, Dreieinigkeit. Wow. Verstehe ich nicht. Aber dieser Autor, von dem ich am Anfang schon gelesen habe, der schreibt auch in einem weiteren Satz, weil der christliche Gott dreieinig ist, ist die Dreieinigkeit das bestimmende Zentrum des gesamten christlichen Glaubens, die Wahrheit, die alles andere formt und verschönert. Das klingt krass, aber ich möchte euch da heute für gewinnen, dass es wirklich so ist. Diese Predigt oder dieses Teaching wird heute nicht alle Fragen beantworten, aber ich hoffe, dass du heute hier nach Hause gehst und denkst, okay, ich habe ein bisschen was verstanden über diesen wunderbaren Gott. Und ich werde das so gliedern, dass wir erstmal uns anschauen, was sagt die Bibel über Dreieinigkeit und dann, wie können wir die Dreieinigkeit erklären, zumindest versuchen zu erklären, wie können wir die Dreieinigkeit verstehen, gibt es da irgendwelche Veranschaulichungen und was können wir überhaupt mitnehmen, also was bringt es uns überhaupt, dass wir davon wissen und dass wir es lernen, davon zu hören. Also erstmal, was sagt die Bibel über die Dreieinigkeit? Ich hoffe, es ist okay heute, ja, wenn du heute hier bist, denkst du, boah, es ist mir viel voll schwül, kein Bock auf so viel Text, ich hoffe, dass du trotzdem durchhältst. Das will nicht jede Woche so sein, aber ich werde es einfach mal so durchziehen, okay? Es gibt einen wunderbaren Autor, der ein richtig fettes Buch rausgebracht über systematische Theologie, was ich gesagt habe, über ganz verschiedene Themen. Und er schreibt über die Lehre von Dreieinigkeit folgendes, der Wayne Grudem. Ich glaube, habe ich so mitgebracht. Okay. Die Lehre von der Dreieinigkeit ist eines der wichtigsten Dogmen des christlichen Glaubens. Das Studium der Lehren der Bibel über die Dreieinigkeit gibt uns eine große Einsicht in die Frage, die im Zentrum unserer ganzen Suche nach Gott steht. Wie ist Gott in sich selbst? Hier erfahren wir, dass Gott in sich selbst, in seinem wahren Wesen, in den Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes existiert, aber dennoch ein Gott ist. Okay, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ich kann euch mal das Skript gerne zuschicken, wenn ihr es möchtet. Ja, da habt ihr die ganzen Stellen. Also im Alten Testament, fangen wir da an, im Alten Testament wird ja die Dreieinigkeitslehre nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir können ein paar Stellen lesen, wo wir eine Andeutung sehen, dass die Dreieinigkeit vorkommt. Und das, in diesen Stellen zum Beispiel 1. Mose 1, 26, Gott sprach, lasst uns, ja, Plural, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Oder auch ein bisschen weiter, und der Herr Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns, zu erkennen, Gutes und Böses. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, bis sie eine des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und auch Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Der Jesaja sagt das dann am Ende. Da sehen wir halt alles dann schon, dass hier Gott uns als Ausdruck nimmt. Also er beschreibt uns Mehrzahl, nicht nur ich, sondern ich will Menschen machen, sondern lasst uns. Und das deutet auf die Dreieinigkeit hin, die wir im Alten Testament hier sehen. Im Neuen Testament, dann ist natürlich Jesus gekommen auf die Welt und der Heilige Geist wurde ausgesandt auf diese Welt. Und da gibt es natürlich auch eindeutige Belege für die Dreieinigkeit, zum Beispiel die Schlüsselstelle Matthäus 3, 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ja, hier ist Gott der Vater, der spricht vom Himmel herab, der sagt, hier ist mein Sohn, das ist die Beziehung, Vater-Sohn. Also Gott der Vater spricht vom Himmel herab, dass Jesus, also Gott der Sohn, wird getauft und dann auch angesprochen von Gott dem Vater. Und der Heilige Geist, und Gott, der Heilige Geist, kommt vom Himmel herab, um sich auf Jesus zu lagern und ihn zum Dienst zu befähigen. Wir sehen das auch in Matthäus 28, 19. Ein Missionsbefehl, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, Evangelisation und Jüngerschaft ist immer dreieinig gedacht. Okay? Es ist jetzt nicht nur, okay, dass wir Jesus da drin haben, sondern es ist wichtig, dass wir den Vater drin haben, dass wir Jesus drin haben, dass wir den Heiligen Geist haben in ihren Rollen. Genau, und dann 2. Korinther 13 bis 14, auch nochmal ein weiteres Beispiel. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Genau, da gibt es noch eine Stelle, 1. Petrus, Judas. Aber es gibt Aussagen, die wir diese Dreieinigkeit beleuchten. Und ich möchte aus diesen Stellen möchte ich gerne drei Aussagen herausnehmen und zusammenfassen, was die Bibel lehrt. Das erste, es gibt nur einen Gott, okay? Es gibt nur einen Gott. Die Bibel ist sich darüber im Klaren, dass es nur einen Gott gibt. Es ist nur ein Wesen, es sind nicht drei Götter. Okay? Es sind nicht drei Götter. Es ist nur ein Gott. 5. Mose 6, Vers 4. Hört die Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Oder Jesaja auch, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Denn es ist ja ein und derselbe Gott. Römer 3, 30. Jakobus 2, 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht, das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Ja, zu Recht. Also es ist wichtig, dass wir nicht vor uns im Plural sprechen, es ist Götter, okay? Es ist der eine Gott. Das zweite ist, was ich jetzt hier herausstellen möchte, ist Gott drei in eins, aber Gott ist drei Personen. Bei dem Punkt Personen, da gibt es, also wir definieren Personen ja als eine eigenständige und als ein für sich lebendes Individuum. Und das ist ein bisschen problematisch, weil die Trinität hat eine mathematische Gleichung, das ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1, okay? Und nicht 1 plus 1 plus 1 gleich 3, was für uns ja logisch wäre, mathematisch. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir dieses Wort Person oder die Definition von Person wirklich richtig einordnen, bezogen auf Gott. Sonst können wir daraus schnell 1 plus 1 plus 1 gleich 3 machen. Und das wäre falsch, da hätten wir drei Götter. Aber es sind drei, aber es sind dennoch eins. Ich weiß, es macht wahrscheinlich gar nicht besser, ne? Aber wir versuchen so ein bisschen uns da ranzutasten und das vielleicht ein Stück weit mehr zu verstehen. Das bedeutet, der Vater ist nicht der Sohn und nicht der Heilige Geist. Der Sohn ist nicht der Vater und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Vater und nicht der Sohn. Gott ist einer in der Essenz, aber drei in der Person. Und das gibt eine wunderbare Stelle, die Film einfach auf den Punkt gebracht, Johannes 14, 16 bis 17. Ich glaube, die steht da genau. Da steht da, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Es gibt für das Wort andere, gibt es halt im Griechischen zwei Bedeutungen. Also es gibt einmal das Wort einen anderen von einer anderen Substanz und einen anderen von derselben Substanz. Und was meint Jesus natürlich? Er meint, ich werde euch einen anderen von derselben Substanz, ne, also ist in meinen Worten, geben. Das heißt, der Heilige Geist ist ein anderer, aber von derselben Substanz. Es beschreibt so dieses Geheimnis. 1 plus 1 plus 1, gleich 1. Das dritte ist, jede Person ist voll und ganz Gott, ja. Die eine Person ist nicht die andere und jede Person der Dreieinigkeit ist gleich an Stellung, an Herrlichkeit, an Majestät. Und es gibt eine Vielzahl von Versen über den Vater, über den Sohn, über den Geist. Und über ihre Göttlichkeit. Zum Beispiel, der Vater ist Gott. Malachi 2 bis 10. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Oder der Sohn ist Gott. Ja, Jesus ist Gott. Nachdem Thomas seinen Zweifel geäußert hatte, erklärt er in Johannes 20, 28, Thomas antwortete und sprach sie, mein Herr und mein Gott zu Jesus. Oder Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Da fragt Petrus Ananias, Ananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Und dann ein bisschen weiter. Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Und es gibt noch weitere Stellen, die diese Göttlichkeit der einzelnen Person beschreiben. Okay. Es ist okay bis hierhin, ja. Wie gesagt, wichtig für uns, dass wir ein Fundament haben über den christlichen Glauben, dass wir nicht herumirren und nicht wissen, wer ist eigentlich Gott, sondern dass wir verstehen, ihre Einigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil und eine wesentliche Lehre im christlichen Glauben. Kommen wir zum nächsten. Wie können wir die Dreieinigkeit erklären? Da möchte ich jetzt zwei Zitate vorlesen, die haben wir jetzt nicht auf die Leinwand geschmissen, aber ich lese einmal vor. Der Ray Pritchard schreibt, wir finden Beweise für das Einssein, Beweise für die Dreiheit, Beweise für die Dreiheit im Einssein. Wenn wir alle Beweise sorgfältig zusammenführen, ohne einen Teil der Beweise zugunsten anderer Beweise zu vernachlässigen, gelangen wir zur orthodoxen Lehre, also zu dieser kirchengeschichtlichen Lehre, von der Dreieinigkeit. Das heißt, wenn wir uns die Bibel anschauen und wir holen uns alle Stellen über die einzelne Beschreibung der einzelnen Personen, aber wir holen uns auch alle Stellen von dieser Dreieinigkeit, dann können wir zum Schluss sagen, hey, das gehört zusammen. Wir können nicht nur sagen, ja, die sind alle drei, die sind einheitsfrei. Wir müssen auch sagen, ja, die sind auch unterschiedlich in ihren Rollen, Personen. Aber wir können auch nicht sagen, das sind drei Personen und die haben nichts miteinander zu tun. Nein, die sind auch eins. Das heißt, wir müssen beide Seiten zusammenbringen und dürfen nicht vernachlässigen. Oder der Millard Erickson hat auch mal zur Anpassung geschrieben, die Lehre von der Dreieinigkeit muss göttlich geoffenbart sein, nicht menschlich konstruiert. sie ist vom menschlichen Standpunkt aus so absurd, dass sie niemand erfunden hätte. Wer sie zu erklären versucht, verliert den Verstand. Wer sie aber zu leugnen versucht, verliert seine Seele. Okay? Also es, was er sagen will, es ist ein Geheimnis. Es muss von Gott offenbart werden, auch jedem Gläubigen. Du kannst nicht sagen, intellektuell, okay, es ist klar, es ist logisch. Es ist nicht logisch, das zu verstehen. Aber es muss von Gott offenbart werden. Deswegen müssen wir klar mit Verstand versuchen, das zu greifen. Aber es wird immer auch wichtig sein, dass unser Herz drin ist. Dass wir von Gott sagen, hey Gott, offenbar mir nur deine Schönheit, dein Wesen. Ich verstehe es nicht ganz. Ich versuche es zu verstehen, aber ich habe meine Grenzen. Aber ich will es auch nicht verleugnen, nur weil ich es nicht verstehe, sondern ich will dich kennenlernen. Und die Schwierigkeit, die Dreieinigkeit zu erklären, führte in der Kirchengeschichte schon immer, also seitdem Jesus in den Himmel gefahren ist und die Kirche wurde gestartet, gegründet, ins Leben gerufen, seitdem schon immer auch ihr Lehren, weil diese Dreieinigkeit einfach schwierig ist zu erklären. Und dann möchte ich euch, und ich weiß, diese Begriffe gleich sind ein bisschen crazy, aber nur, dass ihr mal gehört habt, okay? Ich möchte euch vier Ehelehren kurz einmal aufzählen, die es gibt so in der Welt, auch heute. Das ist der Modalismus, ja? Der lehrt, dass Vater, Sohn, der Heilige Geist verschiedene Namen für einen und denselben Gott sind. Okay? Also es ist ein Gott, aber einfach nur verschiedene Namen. Da gibt es nicht diese drei Personen in einem. Da gibt es nicht diese drei in eins, das ist einfach nur eins, aber es drückt sich nur aus in drei verschiedenen Arten. Da gibt es noch Monarchianismus, der lehrt, dass es nur eine Person gibt und dass Jesus und der Heilige Geist als unpersönliche Attribute existieren. Vielleicht habt ihr mal von den Unitarier gehört. Das ist auch so eine freie Glaubensrichtung, gibt es auch in Deutschland. Und die glauben, dass der Heilige Geist und Jesus eigentlich nur Attribute sind von diesem einen Gott. Da gibt es den Arianismus, das ist von dem Irrlehrer Arius benannt. Und er leugnet die volle Gottheit Jesu. Das heißt, er sagt, Jesus ist nicht göttlich gewesen, er war nur menschlich. Das war mal spannend, man kann auch einfach eine Predigt überhalten über die Christologie. Also Jesus voll Mensch und voll Gott ist ja auch so ein Ding. Ah, wie geht das, ne? Wusste Jesus schon immer, auch als er klein war, dass er Gott ist, so? Spannende Frage. Seit wann wusste Jesus nur, dass er einen Vater im Himmel hat, so wenn er 10 war, konnte er schon verstehen. Also einfach nur die Christologie. Und dieser Arius, der leugnet halt die Gottheit Christi. Das glauben unter anderem die Zeugen Jehovas und auch die Muslime. Ja. Und dann der Tritheismus, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das lehrt, dass es drei verschiedene Götter gibt. Das glauben die, unter anderem die Mormonen. Und einfach nur, dass ich mal gehört habe. Und deswegen, weil es diese Ehelehren gehabt haben, die Kirchenväter und damals unsere Vorgänger quasi schon früh angefangen, Glaubensbekenntnisse zu formulieren. Das Wort Glaubensbekenntnis kommt vom lateinischen Credo, ne, kennt ihr vielleicht, ich glaube heißt es. Und wir singen auch ein Lied, This I Believe, das glaube ich, das ist ein Hillsong-Song. Also wir, ja, ich glaube an Gott, den Vater, an Christus, seinen Sohn. Den Geist, den Heiligen Geist der Wahrheit. Und das ist quasi von diesem Glaubensbekenntnis, von diesem apostolischen Glaubensbekenntnis geschrieben oder inspiriert. Also das apostolische Glaubensbekenntnis ist wichtig. Das ist wahrscheinlich das, was so die meisten prägt, die meisten Christen und Kirchen. Und da gibt es das nizänische Glaubensbekenntnis, das wurde 381 nach Christus, ja, recht nah, zeitnah nach Christus, 381 nach Christus, aufgeschrieben, wo es damals schon diese Ehelehren gab. Und die beschreibt, dieses Bekenntnis beschreibt auch die Dreieinigkeit und erklärt das genau. Da könnt ihr gerne mal googeln. Und das athanasische Glaubensbekenntnis, ja. Das ist auch nochmal sehr fundiert aus dem 5. Jahrhundert. Was ich euch damit sagen will, ist, dass schon in der Kirchengeschichte haben die Leute versucht, hey, wir müssen diese Lehre festsetzen, und aufschreiben, wo es gibt Ehelehren, die das Bild von Gott richtig verzerren. Und das ist nicht gut, ja, weil dein Bild von Gott wird dich ja prägen, wie du Gott siehst, wie du zu Gott betest, wie du Gott empfängst, wie du Gott auch handeln siehst, wie du an Gott glaubst. Das heißt, das Bild von Gott ist extrem wichtig und entscheidend für uns. Und es ist auch wichtig, dass wir die Dreieinigkeit verstehen und auch versuchen, richtig zu verstehen, soweit es geht. Zum vorletzten Punkt. Seid ihr noch da? Ja. Wie können wir die Dreieinigkeit verstehen? Also welche Bilder gibt es, welche Analogien gibt es? Was können wir verwenden, um vielleicht ein Stück weit es auch bildhaft zu haben, Und das Ding ist, bei den Bildern, die ich euch gleich mitgeben werde, da gibt es immer Stärken und Schwächen. Halt, kein Bild drückt das so aus, wie es sein soll. Das hat auch, da muss man vorsichtig sein, weil das die Dreieinigkeit nicht in der Gänze beschreiben kann. Aber man kann zumindest einen Ansatz haben, wie man die Dreieinigkeit verstehen kann. Ich möchte gerne davor Römer 11, 33 lesen, wo er das nochmal uns hilft, das einzuordnen. Wie wunderbar ist doch Gott. Amen. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Ich wollte es einfach nochmal droppen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ihr versteht, auch an diesem Punkt, okay Gott, ja, hier, wir versuchen das irgendwie so ein bisschen zu beschreiben, aber es wird nicht, das könnte ich nicht ganz erkennen auf dieser Welt. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, schreibt auch Paulus. Also das erste Bild, was ich mitgeben möchte, ist das ein dreiblättriges Kleeblatt. Okay? Ein Kleeblatt hat drei verschiedene Blätter und ist doch ein Kleeblatt. Ja? Ein tolles Bild, so ein bisschen zu verstehen. Der Baum, ein Baum besteht aus Wurzeln, Stamm und Ästen. Okay? Wasser kann in drei Zuständen existieren, flüssig, eisig und dampfförmig, wobei ich das auch nicht gut finde, das Bild, aber vielleicht hilft es so ein bisschen. Ah, okay. Dreieinigkeit. Die Sonne, ja, zum Beispiel jetzt mal Bild hat gesprochen, der Vater ist die Sonne, das klingt schon ein bisschen verwirrt. Der Sohn ist das Licht und der Heilige Geist ist die Hitze. Ja. Auch ein Bild, um versuchen, das irgendwie mal einzuordnen. Oder eine Person mit verschiedenen Rollen. Ja, ich bin zum Beispiel eine Person, aber ich bin auch ein Ehemann, ein Vater und ein Pastor. In Ausbildung. Ja, also eine Person hat drei Rollen. Oder das Ei. Ja, das Weiße, das Eigelb und die Schale. Drei verschiedene Teile, aber diese bilden ein Ei. der musikalische Akkord, der Akkord C-Dur zum Beispiel, besteht aus der ersten, dritten und fünften Note, haben unterschiedliche Klänge, wenn man die einzeln anspielt, aber zusammen ergeben sie das C-Dur. In dem Fall jetzt, wenn man vom C-Dur ausgeht. Ja. Und das klingt dann schön, aber einzeln haben sie trotzdem eine eigene Note. Und hat seine Fidget Spinner, ist Spinner. wer hat den mal gehabt? Ich habe den nie gehabt, ich habe den immer nur gesehen. Das beschreibt es auch ziemlich gut, ja, so die drei quasi Ecken, wie auch immer, runden Ecken. und dann hast du in der Mitte halt ne, das Zentrum, wie auch immer. Eine Visualisierung möchte ich euch noch mitgeben, die aber das nochmal gut gegenüberstellt zum einer Bierlehre, die ich vorhin genannt habe, das ist ja hier, wo war das? Das ist der Modalismus, und dann kannst du mal das nächste Bild machen. Einmal nur kurz als Vergleich. Also was wir glauben, so die Dreieinigkeit aus der christlichen Sicht so ist, ne, Gott ist aber auch nur, er soll es nur helfen im Gedankengang. Es ist jetzt kein Bild, so, ja. Also der Vater ist nicht der Sohn, der Vater ist Gott. Der Sohn, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Gott, aber ist nicht der Heilige Geist. Der Vater ist nicht der Heilige Geist, aber der Heilige Geist ist nicht der Vater, aber der Heilige Geist ist Gott. Und rechts haben wir halt den Modalismus und der sagt halt, hey, komm, ein Gott und dann halt diese drei verschiedenen Ausdrücke, aber es ist nur ein Gott und die haben keine Beziehung zueinander. Also einfach nur drei verschiedene Namen für einen Gott, ja. Und manchmal wird der Heilige Geist genannt, manchmal wird der Vater genannt, manchmal wird der Sohn genannt. Steht das sometimes, ne? Und so wird das in dieser Irrlehre quasi gelehrt. Aber die christliche Sicht ist die dreieinige Sicht, die links zu sehen ist. Soll aber auch nur helfen im Gedanken. Und es ist kein Bild, was uns irgendwie vielleicht nochmal weiterhilft, aber vielleicht um das Konzept zu verstehen. Okay, zum letzten Punkt, Anwendung. Also wie kann die Lehre von der Dreieinigkeit uns helfen und was können wir von der Lehre anwenden? Die Dreieinigkeit lehrt uns zu schätzen, wer Gott ist. Okay? Deswegen rede ich darüber. Das ist der erste Punkt. Die Dreieinigkeit lehrt uns zu schätzen, wer Gott ist. Und ich möchte die Zitat lesen. Über die göttliche Dreieinigkeit zu meditieren ist sowohl eine intellektuelle Tätigkeit als auch ein Ausdruck der Ehrfurcht, wenn wir uns bemühen, den herrlichen Gott, der uns zuerst geliebt hat, zu kennen und zu lieben. Also wenn du jetzt heute nach Hause fährst und sagst, okay, cool, Dreieinigkeit, möchte ich gerne ein bisschen mehr darüber wissen, dann ist das eine gute Motivation, weil du anfängst, über Gott nachzudenken. Und das bringt dich in so eine Ehrfurcht, in so ein Staunen, hinein und denkst, oh Gott, was steckt dahinter? Gott, begegnet du mir in der Dreieinigkeit? Und du kannst Gott über Dreieinigkeit kannst du meditieren, nachdenken und ihn besser kennenlernen. Der Johannes Calvin schrieb einmal, wenn wir versuchen, über Gott nachzudenken, ohne an den Vater, den Sohn und den Geist denken, dann flattert nur der bloße und leere Name Gottes in unserem Hirn herum unter Ausschluss des wahren Gottes. Das heißt, wenn wir nur über Gott reden, was ja auch richtig ist, so an sich, aber wenn wir nie das so definieren, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann ist das einfach nur so eine leere Floskel, die geht in unserem Gehirn herum, aber es ist nicht gefüllt mit Inhalt. Ja? Es ist einfach nur so ein, ja, wir sagen halt Gott, aber wir wissen gar nicht, was dahinter steckt, wer dahinter steckt. Das Zweite ist, die Dreieinigkeit stellt uns an unseren richtigen Platz. Gott hat die Welt nicht erschaffen, weil er einsam war. Er hatte immer diese Dreieinigkeit, er war immer schon vollkommen in dieser Dreieinigkeit, hat immer darin existiert. Und die Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist schon ewig geflossen. Die gab es schon immer, ewig. Ja. Keiner hat Gott erschaffen, keiner hat die Dreieinigkeit erschaffen. Die gab es immer schon, die hat immer schon existiert. Und diese Liebe untereinander, diese perfekte Harmonie, diese Gemeinschaft der Dreieinigkeit, die gab es immer schon. Er hat dich nicht geschaffen, also er hat dich nicht geschaffen, weil er dich braucht, sondern er hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Okay? Gott hat nicht gedacht, so, boah, ich brauche einen Stefan auf dieser Welt, weil ansonsten ist die Welt nicht gut genug. Oder ich bin nicht gut genug, weil ich keine Menschen habe. Nein, Gott brauchte keine Menschen. Er wollte sie, weil er einfach Freude hatte und weil er einfach so eine Liebe hatte. Zu erschaffen, zu kreieren und ein Beziehungswesen zu schaffen. Ein Beziehungswesen wie du und ich, die sagen können, hey Gott, wow, ich habe dich erkannt und ich kann eine Beziehung zu dir führen und das liebt Gott, er liebt Beziehung. Deswegen hat er dich und mich geschaffen. Nicht, weil er einsam war, sondern weil er dich liebt, weil er mich liebt. Und nicht, weil er ihm an etwas fehlte, sondern weil er voll Freude erfüllt war. Und dass diese Freude übersprudelt in seine Schöpfung. So. Das nächste ist, die Dreieinigkeit gibt uns ein Modell für Einheit und Gemeinschaft. Bibelforscher benutzen für die Dreieinigkeit das Wort Perichoresis. Das heißt, wörtlich herumtanzen. Oder der göttliche Tanz, auch genannt. Das heißt, jede Person der Dreieinigkeit befindet sich so im göttlichen Tanz, in dem es miteinander interagiert, Liebe füreinander zum Ausdruck bringt und dieser Gemeinschaft lebt, ja, dieser göttliche Tanz. Das finde ich richtig schön, das klingt so ein bisschen, weiß nicht, ungewohnt, aber ich mag das, weil so was dieses, ein Tanz, der schön ist, sieht einfach auch schön aus, okay? Wenn der gut getanzt ist, dann ist das etwas, was du gerne anguckst. Wow, die können tanzen. Sagt man auch oft so, ne? Wenn Leute tanzen können, wow, die können aber tanzen. Und das ist so der göttliche Tanz. Die sind so in der Gemeinschaft, in der Einheit drin. Und Gott ist in Beziehung, so wie wir dazu bestimmt sind, in Beziehung zu sein und eingeladen sind, in Beziehung auch zu leben. Und in dieser Harmonie auch zu leben. So. Da gibt es in Johannes sitzen, da gibt es eine tolle Stelle, wo Jesus das Gebet betet, hey, ich bete, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Also betet er zum Vater. Und diese Einheit ist so etwas Wundervolles. Das Vierte ist, ich komme zum Schluss, also noch zwei weitere, dann bin ich durch. Wenn du diese Lehre verstehst, kannst du die Irrtümer erkennen. Ja, ich habe vorhin ja diese Irrlehren genannt. Und wenn du verstehst, was Dreieinigkeit ist, dann kannst du auch aufdecken, wo war ich was Falsches geprägt, wo was ist Falsches gelehrt wird. Der 2. Timotheus 4:3-4 sagt, denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehren Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Also es war schon damals, zu Paulus Zeiten war es so wichtig, dann, hey, es wird Menschen geben, die einfach Humbug erzählen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die christliche Lehre, die Basics des Glaubens verstehen, damit wir Irrtümer oder Irrlehren auch erkennen. Das Fünfte ist, die Freude an der Dreieinigkeit ist eine Motivation für die Taufe. Okay? Jesus hat uns beauftragt, wir sollen Menschen und die Völker zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn ein Gläubiger im Wasser untergetaucht und im Namen der Dreieinigkeit getauft wird, erkennt dieser Täufling an, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei ihm oder ihr sind. Wow, schon mal nachgedacht, ja? In der Taufe, da ist die Dreieinigkeit am Werk, da ist die Dreieinigkeit so präsent. im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Und die Dreieinigkeit ist aktiv beteiligt an der Taufe. Also ganz, ganz bewusst. Und wir haben morgen ja Taufe. Ne? Ich möchte aber auch Mut machen, für morgen vielleicht ein bisschen spontan, aber wir haben am 30.10., Ende Oktober, unsere nächste Taufe. Wenn du hier bist und du glaubst an Jesus Christus, du folgst ihm nach, du hast eine Beziehung zum Vater im Himmel, der Heilige Geist liegt in dir, dann ist die Taufe dein nächster Schritt. Okay? Du musst Gott nicht fragen, Gott, was ist mein nächster Glaubensschritt? Nein, nein, die Taufe ist dein nächster Glaubensschritt. Punkt. Und wir haben am 30.10. haben unsere nächste Taufe. Hey, mach das fest. Komm heute Abend auf mich zu, sag, hey Stefan, ich möchte mich taufen lassen. Woher, wie gesagt, die Dreieinigkeit ist aktiv und der Taufe beteiligt. Und das ist so ein schönes Bild, gerade bei der Taufe, das zu sehen. Und das sechste, eine richtige Sicht der Dreieinigkeit lehrt uns, wie wir beten sollen. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal gefragt, hey, soll ich jetzt Jesus beten oder zum Vater? Soll ich jetzt zum Heiligen Geist beten? Was ist jetzt hier korrekt? Und im Allgemeinen besteht das Muster in der Bibel darin, im Namen Jesu und der Kraft des Heiligen Geistes zu unserem Vater zu beten. Also wir beten im Namen Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes zu unserem Vater. Jesus hat ja die Jünger gelehrt und auch uns, Matthäus 6, 9, unser Vater im Himmel, das ist, was Jesus uns beigebracht hat. Das heißt, wir beten zum Vater im Namen Jesu in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber es ist nicht falsch, wenn du sagst, hey, Jesus, ich bete jetzt zu dir, das mache ich auch oft, zu Jesus zu beten. Es ist nicht falsch, in der Dreieinigkeit ist nicht der Heilige Geist beleidigt, wenn immer Stefan zu Jesus betet, ja, auch wenn er schon wieder betet, Stefan zu dir, Jesus. So, weißt du, da ist kein Vergleich, kein Vergleichsdenken in der Dreieinigkeit. Also es ist nicht falsch, zu Jesus zu beten, zum Heiligen Geist zu beten, oder zum Vater zu beten, nur halt ein Muster in der Bibel ist zu erkennen. Das heißt, wir können schon auch akkurat beten und ich würde uns ans Herz legen, dass wir auch versuchen, genau zu sein, was die Bibel uns lehrt, ja? Um halt auch das Gottesbild genau zu haben. Apostelgeschichte 7, da betet dieser Stephanus, als er gesteinigt wurde, zu Jesus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Deswegen will ich sagen, ja, wie gesagt, wir können zum Heiligen Geist beten, wir können zu Gott dem Vater beten, wir können zu Jesus beten. Aber ein Muster ist trotzdem zu erkennen, ein grundlegendes Muster. Also da alle drei Personen der Dreieinigkeit Gott sind, gebührt jedem von ihnen Anbetung. So, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich eher unwichtig war, verwirrend, nicht hilfreich, aber ich möchte, dass du eins auch mitnimmst heute, ist, dass das Fundament der Dreieinigkeit ist felsenfest. Das wird nie zersplittern, zerbrechen, vergehen. Und die Dreieinigkeit ist kein Anhängsel, ja, zum christlichen Glauben. Ach ja, da ist ja das Evangelium und da ist noch die Dreieinigkeit. Nein, die Dreieinigkeit ist das Fundament des Evangeliums. Und ohne die Dreieinigkeit gibt es kein Evangelium. Das Evangelium versteht man ganz genau in der Dreieinigkeit erst. Und es gibt noch so viel über Gottes Wesen zu lernen und noch zu hören. Aber du kannst eigentlich ganz einfach daran ansetzen, dass du sagst, Gott, hey, ich will dich besser kennenlernen, okay? Das klingt so banal, aber es ist so ein gutes Gebet. Gott, ich will dich besser kennenlernen, auch an diesem Abend. Ich will dich mehr verstehen. Ich will wissen, wer du bist. Und ich möchte hier mit diesem Vers abschließen, den ich schon mal gelesen habe heute. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Ja. Keine Ahnung, was jetzt kommt, okay. Mir war es wichtig, wirklich, dass wir bei den Basics des Glaubens, dass wir darüber reden, über solche Themen. Und ich hoffe, du hast Notiz gemacht. Und nächste Woche spricht Timo über die Sünde und die Konsequenz von Sünde, okay? Weil da kann man auch oft ein falsches Bild haben, was Sünde eigentlich ist und was es mit uns macht. Deswegen hoffe ich, dass ihr bei dieser Reihe dabei seid, dass ihr ein offenes Herz habt. Ich brauche es immer wieder genauso, wie du es brauchst, dazu von zu hören. Über die Basics des Glaubens und auch über die Gnade Gottes über unser Leben. Ja, ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und unsere Augen schließen. Aber ich möchte jetzt noch eine Zeit geben, wo wir diesem dreieinigen Gott jetzt begegnen, okay? Ist das nicht wunderbar, dass wir das tun dürfen? Dass wir dass wir wirklich beten können, dass wir zum Vater kommen dürfen. Und hey, wenn du kommst, wenn du hier bist, komm, lass uns einfach gerade jetzt eintauchen, einen kurzen Moment nehmen. Was war vielleicht ganz, ganz viel Information, aber ich bitte wirklich, dass das Gott was tut in deinem Herzen, gerade jetzt mit dem, was du gehört hast, dass du in Staunen kommst, wer Gott ist, dass dieser dreieinige Gott dir heute begegnet und dass du verstehst, hey Gott, du bist so fantastisch, ja, du bist so geheimnisvoll, einerseits, du bist aber so wundervoll, so herrlich, so schön. Gott, so bete ich, dass wir als Jugend, egal wo wir heute stehen, ob wir ganz frisch im Glauben sind, ob wir noch Fragen haben im Glauben, ob wir noch Zweifel haben, Herr, ob wir schon lange unterwegs sind, Gott, ich bete, dass du uns jetzt begegnest und dass wir verstehen, wer du bist. Gott, komm mit deinem guten Heiligen Geist. Geist Gottes, wir sind offen für dein Reden, für dein Wirken. Gieß aus die Liebe des Vaters in unsere Herzen. Zeig uns, wie das Vaterherz ist. Führ uns zum Vaterherzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht gekommen bist auf diese Welt, dass du für uns gestorben bist, dass du dich hingegeben hast, dass du nichts, ja, dass du dich nicht irgendwie zu schade warst, dass du sagst, hey, das haben die Menschen nicht verdient und wir haben es nicht verdient, aber du bist diesen Weg gegangen. Du hast gesagt, hey, das sind verlorene Menschen. Das sind verlorene Menschen, die keine Beziehung haben werden zum Vater. Und du, Jesus, du hast es möglich gemacht. Du hast diese Sehnsucht gehabt, dass wir eins sind mit dem Vater, also du eins bist mit dem Vater. Danke, Jesus, für deine Hingabe. Danke, Jesus, dass wir auch jetzt Lieder singen dürfen. Danke, dass wir jetzt auch nochmal dir zusingen dürfen. Gott, ich bete, dass das nicht nur Songs sind, nicht nur ein Programmpunkt, nicht nur irgendwie etwas, was wir abspulen, was wir jede Woche machen. Gott, ich bete, dass die Lieder, die wir singen, wirklich unser Herz berühren. Und dass wir verstehen anhand der Lieder, wer du bist. Dass wenn wir singen, dass dein Geist uns erfüllt, dass wir das nicht nur irgendwie mit Worten tun, dass unser Herz bereit ist, diesen Geist Gottes zu empfangen, dich, Heiliger Geist, zu empfangen. Gott, ich bete wirklich, wenn wir singen, dass du unser König bist, Jesus, dass wir verstehen, wie herrlich du bist, wie schön du bist. Danke für so viel Wahrheit. Danke für so viel Schönheit, die von dir ausstrahlt. Und Gott, begegne du uns.